Ich begrüße wieder zur heutigen Vorlesung. Danke Herrn Wollner für die verschiedenen Antworten auf die Fragen im Forum. Es sind jetzt schon eine ziemliche Reihe von Fragen gestellt und auch beantwortet, wenn Sie sich das anschauen, was die schriftliche Prüfung betrifft. Ich möchte nur zu einem Punkt noch, glaube ich, der letzte, der angefragt wurde, eine Bemerkung machen. Ich weiß nicht, ob die Kollegin oder der Kollege hier ist, sonst bitte sagen Sie, ob das dann klar ist. Die Frage war, muss ich zitieren? Bei dieser schriftlichen Prüfungsarbeit? Und die Antwort von Herrn Wollner war, ja, wenn Sie etwas übernehmen, dann zitieren Sie. Und das ist auch genau, was ich erwarte. Es wurde ein bisschen anders formuliert in der Frage, handelt es sich um einen wissenschaftlichen Essay oder um einen prinzipiell um einen wissenschaftlichen Essay. Also was Sie übernehmen aus irgendwelchen Quellen, zitieren Sie, wörtlich übernehmen oder weisen darauf hin, woher Sie es haben. Außer, was Sie selbst schreiben, brauchen Sie natürlich nicht zu belegen, ist mir gestern eingefallen oder so. Aber sonst bitte, ja. Es soll auch eine Übung darin sein. Gibt es dazu noch etwas oder sonst zur schriftlichen Prüfung? Nichts? Alles klar? Wunderbar. Ich habe letztes Mal im Zusammenhang mit dem Thema des auslegenden Verstehens, also der Hermeneutik, Hohensteins Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse noch referiert und dann diesen hermeneutischen Zirkel besprochen, wobei besonderes Problem bei interkulturellen Herangehensweisen, nicht nur in der Philosophie, sondern generell, die Frage ist, was ist das Ganze und was ist der Teil jeweils? Also wie weit muss man eigentlich gehen, um das Ganze eines bestimmten Sinnzusammenhanges herauszufinden? Es gibt ja offensichtlich sehr viele Möglichkeiten des Missverstehens zwischen unterschiedlich kulturell geprägten Menschen und deren Äußerungen. Und darum könnte es durchaus sein, dass von sehr trivialen, sehr einfachen Dingen ausgehend das jeweilige Ganze immer verschieden ausfallen wird. Mir ist dazu noch ein Beispiel in den Sinn gekommen, das eigentlich sehr einfach wirkt, wo man aber an diesem einfachen deutschen Satz, den ich jetzt gleich zitieren werde, leicht sehen kann, dass man ihn ganz unterschiedlich auslegen kann oder verstehen kann und dass dementsprechend dann das Ganze, der Kontext, aus dem der Text zu verstehen ist, auch sehr unterschiedlich anzusetzen ist. Also das Beispiel, Hans-Georg Gadamer, den ich auch letztes Mal genannt habe, den Verfasser von Wahrheit und Methode. Hans-Georg Gadamer hat in den 80er Jahren in einem Vortrag den Satz gesagt, die Philosophie, in deren Namen wir hier zusammen sind, ist ganz und gar griechisch, steht ganz und gar auf griechischem Boden. Jetzt habe ich ihn so ausgesprochen, den Satz, wie Gadamer ihn wahrscheinlich gemeint hat. Nämlich, dass gemeint wäre, die Philosophie überhaupt, jede Philosophie als solches und allgemein, ist etwas ganz und gar Griechisches. So habe ich ihn ausgesprochen. Wenn ich den Satz aber etwas anders ausspreche, dann bedeutet er gleich was ganz anderes und etwas vollkommen Triviales noch dazu. Ich kann ihn so aussprechen, die Philosophie, in deren Namen wir jetzt zusammen sind, ist ganz und gar griechisch. Dann ist schon durch die Wortbetonung klar, dass nicht die Philosophie überhaupt und allgemein und jederzeit und überall gemeint ist, sondern die Philosophie, in deren Namen wir jetzt zusammen sind. Und da mag er ja also trivialerweise recht gehabt haben in der Situation des Vortrags, das kann schon sein, aber gemeint war wahrscheinlich das andere. Die zweite Bedeutung oder die zweite Betonung ändert nichts am Wortlaut. Wenn es geschrieben ist, der Text, dann kann man eigentlich nicht wissen, ob das eine oder das andere gemeint ist, höchstens indem er wieder auf andere Kontexte verweist und verwiesen wird im Text selbst. Aber sonst kann man das nicht wissen. Wenn der erst gemeinte Sinn Gadamers Intention war, dann würde ich das zum Beispiel strikt bestreiten. Das ist nicht die Philosophie überhaupt in der Situation, die nur auf griechischen Wurzeln beruht, sondern eine bestimmte Tradition der Philosophie. Und diese kontingente Gruppe, die zum Beispiel damals bei diesem Vortrag anwesend war, mag der Meinung sein, sie würden einen ganz generischen, ganz generellen Begriff von Philosophie haben, aber das muss ja nicht der Fall sein. Also das wollte ich als Beispiel noch nachtragen, dass für diesen Punkt, dass eigentlich immer das Ganze sich wieder ändert. Im einen Fall denkt man nur an Griechenland bei dem Wort Philosophie, braucht man auch nichts anderes in Betracht zu ziehen. Im anderen Fall nimmt man eine Relativität an oder eine Kontextualität auch der griechischen Philosophie oder der abendländischen oder was es auch sei. Haben Sie zu diesen beiden Punkten, zu den Hohenstein-Regeln und zum Zirkel noch Fragen oder Bemerkungen? Nein. Ich habe drittens dann noch letztes Mal den Vorschlag von Raimund Panikka vorgestellt und auf die Seminararbeit von Ursula Taborski hingewiesen und inzwischen auf der Homepage auch im Moodle eine zweite Seminararbeit, die eben zur selben Zeit damals verfasst wurde, von Shei Chen, die eben auch das Gleiche betrifft, diesen Vorschlag homöomorphe Äquivalente oder homöomorph ist vielleicht nicht das ausreichende Wort, sondern funktionale. Manchmal sagt ja auch Panikka selbst funktional, homöomorph. Die Homöomorphie ist ja gerade etwas, was bei kulturell differenten Begriffsentwicklungen sehr häufig nicht vorliegt, nämlich die Gleichförmigkeit. Homöomorph heißt gleichförmig, ähnlich der Form nach. Der Form nach müssen ja diese Begriffe aus verschiedenen kulturellen Traditionen eben gerade nicht ähnlich sein oder gleich. Gut, soweit als Anschluss und ich komme zum letzten Themenbereich. Ich habe den benannt Funktionen der Philosophie. Das ist also heute und das nächste Mal mein Thema. Ich möchte nächstes Mal eine bestimmte Funktion in grundlegenden die Ethik oder praktische Philosophie betreffenden Fragen besprechen, nämlich das Beispiel der Menschenrechte, das ist auch im Buch behandelt. Heute aber auf etwas allgemeinere Weise die Funktionalität von Philosophie überlegen und bitte Sie da auch, mich zu unterbrechen bzw. Fragen zu stellen. Es ist also die Frage, wozu dient Philosophie oder welche Funktion hat sie? Und die Frage kann man auf zweifache Art verstehen. Einmal, indem man fragt, in den historischen Fällen philosophischen Denkens oder dessen Fixierung in Texten, in den historischen Fällen, welche Funktion hatte die da, die Philosophie? Und da wird man, wenn man nur die europäische Philosophiegeschichte vor Augen hat, sehr unterschiedliche Funktionen, Zuschreibungen oder Programme begegnen. In der griechischen Antike gibt es den berühmten Fall eines Textes über den idealen Staat, Politeia, wo der Autor, das ist Platon, fordert, dass die Philosophen Könige seien. Also die Könige Philosophen als Philosophen ausgebildet oder die Philosophen Könige seien. Und er beschreibt sehr genau, was da der Bedingungen sind und warum das so sein muss In einem idealen Staat wäre das so. Die Philosophie würde da also die Funktion haben, alle Verhältnisse zu regeln. Also das letzte Wort in allen Dingen, politischen Dingen, aber auch die Ordnung des Lebens überhaupt wäre der Philosophie aufgetragen. Und dann fragt man sich natürlich, war das jemals so? Hat das jemals jemand ausprobiert? Und die Antwort ist ja, Platon hat es versucht. Er hat als Fürstenberater sich versucht und eine politische Beraterkarriere auf höchster Ebene in Syrakus in Angriff genommen und ist gescheitert. Oder Vorgänger von ihm haben es auch versucht, die Pythagoreer, schon vor Platon, einen philosophisch sozusagen fundierten Staat, ein fundiertes Gemeinschaftswesen in Kroton, in Süditalien, durchzuführen, ein wissenschaftlich-philosophisch geleitetes Staatswesen. Und auch die sind letztlich gescheitert, immer wieder. Also diese Idee von einer Expertokratie, einer Philosophokratie, oder wie man das dann benennen soll, hat offenbar in der Praxis nicht so richtig funktioniert. Gibt es modernere Versuche dazu? Natürlich auch der wissenschaftliche Sozialismus oder der wissenschaftliche Marxismus-Leninismus hat sich auch so verstanden, als eine philosophisch-wissenschaftliche Weltanschauung, nicht irgendeine Weltanschauung, irgendeine Ideologie, sondern eine wissenschaftliche Ideologie, die die Gesetze der Geschichte und die Gesetze der Gesellschaftsentwicklung kennt, beweisen kann und daher verpflichtet ist, als einzige Gruppe die Gesellschaft total zu lenken. Auf der anderen Seite gibt es also ähnliche, also auf der anderen Seite, auf der anderen ideologischen Seite des 20. Jahrhunderts gibt es ähnliche Formulierungen im Nationalsozialismus, wo man auf die Rassenlehre aufbauend ebenso eine quasi wissenschaftlich geleitete Politik also fingiert hat. Also solche Versuche hat es gegeben mit einem Totalanspruch. Gibt es eine andere, gab es auch andere Funktionszuschreibungen an die Philosophie. Ich habe mir überlegt, einfach nur so ein bisschen Extremfälle Ihnen in Erinnerung zu rufen. Also einerseits, die Philosophen sollen herrschen, oder man kann es moderner sagen, die Experten sollen herrschen oder die Wissenschaftler sollen herrschen. Die Philosophen sollen herrschen, wäre das eine Extrem. Das andere Extrem, jemand ganz anderer soll herrschen und die Philosophie hat nur dienende Funktion. Nur ist nur eine Magd, wie das auf Lateinisch dann hieß, zum Beispiel der Theologie. Das ist eine aus dem Hochmittelalter bekannte Formel, deswegen schreibe ich es auf, diese Marktvorstellung, die Philosophie sei nur, aber immerhin, das sei ihr eben auch ihr zuzurechnen, die Magd der Theologie, also die Philosophie ist in diesem Verständnis nur eine Dienerin, etwa jemand, der hilft, die Herrin ist die Theologie im Verständnis des hochmittelalterlichen Scholastik gewesen, aber die Herrin braucht auch die Dienerin, also sie kann sich nicht allein sozusagen, sie kann nicht darauf verzichten. Und inwiefern ist dann die Philosophie die Dienerin, die notwendige Dienerin, und nur, es wird ihr vorgeschrieben, was richtig und falsch ist, aber ihre Dienste sind unentbehrlich. Inwiefern? Insofern, als die Philosophie als Rhetorik, wie das hieß, als Dialektik und als Logik die Propädeutik des Denkens untersucht. Also vor allem in der Logik, aber auch in der Argumentationstheorie, in der Begriffsklärung und so weiter. Das tut die Philosophie und nicht die Theologie. Und das ist aber eine notwendige Funktion. Es könnte nicht zum Beispiel die Musik an die Stelle der Philosophie treten oder die Astronomie an die Stelle der Philosophie treten in diesem Verständnis. Doch ist sie nur Markt. Man hat auch modernere Erscheinungsformen dieser Idee, also ich muss da nicht aufs Hochmittelalter zurückgehen eigentlich, wenn man sagt, etwa Philosophie im 20. Jahrhundert des Öfteren vertreten die Position, Philosophie sei eigentlich Wissenschaftstheorie, also sei eigentlich auch eine Ancilla, aber nicht der Theologie, sondern der Scientia. Meines Wissens ist die Formel von einer Ancilla Scientiae nicht gebräuchlich, aber das kann man sich ja leicht bilden, kann man sich gut vorstellen, auch indem man das Verhältnis in gleicher Weise überträgt, wie das in der mittelalterlichen Scholastik zwischen Theologie und Philosophie war. Solche Dinge wurden noch im 18. Jahrhundert durchaus explizit formuliert. Hier in Wien gab es Mitte des 18. Jahrhunderts wieder einmal eine Hochschulreform unter der Regierung von Maria Theresia, und damals gab es vier Fakultäten, nämlich die philosophische Fakultät, die medizinische, die juridische und die theologische Fakultät. Und der Dekan der damaligen philosophischen Fakultät, ein gewisser Herr Metzburg, hat eine Festansprache gehalten anlässlich dieser Reform. Und in dieser Festansprache, die gedruckt wurde, ist zu lesen, was für eine Aufgabe seine Fakultät, die philosophische Fakultät, eigentlich erfüllen soll, welche Funktion sie hat. Und da sagt der Dekan der philosophischen Fakultät, es gibt eigentlich nur drei Fakultäten, die wirklich etwas bewirken, die wirklich eine notwendige Aufgabe erfüllen. Das ist die medizinische Fakultät, die stellt sicher das leibliche Wohl der Menschen, deren Gesundheit und dergleichen. Also die kümmert sich um den Körper. Das ist die juridische Fakultät, die kümmert sich um die Verhältnisse zwischen den Menschen. Die stellt also sicher, dass die Gesellschaft gut funktioniert. Und das dritte ist die theologische Fakultät, die ist im Übrigen die höchste in seiner Reihenfolge, die theologische Fakultät, die das Jenseitige, das ewige Wohl des Menschen verwaltet oder sicherstellt in irgendeiner Weise. Also diese drei, die Ausbildung des Predigers, des Priesters, die Ausbildung des Richters und die Ausbildung des, also ich verwende da absichtlich immer die männliche Form, denn das war ja auch so, drittens die Ausbildung des Arztes, diese drei sind wirklich wichtig. Und wo, hat er sich selbst gefragt, der Dekan Metzburg, wo bleibt dann meine eigene Fakultät, die philosophische, was tut eigentlich die? Die bereitet vor, die bereitet das Denken, die ist propedeutisch, die hat propedeutische Funktion, eben im Sinn, dass da eine Logikausbildung geschieht, dass da eine Rhetorikausbildung geschieht, Literatur wird gelehrt an der philosophischen Fakultät damals. Das Wissen um die Geschichte wird an dieser Fakultät gelehrt, etc. Das ist eine allgemeinbildende, propedeutische Ancilla eigentlich, eine Markt von Theologie, Juristerei und Medizin. Also das ist in der Zeit der Aufklärung bei einer Hochschulreform in Wien so formuliert worden. Kurz danach hat Immanuel Kant einen Text zu dieser Frage geschrieben. Das ist eigentlich einer der Schlüsseltexte des deutschen Idealismus oder zumindest der späten Aufklärung geworden. Der Titel des Textes von Kant lautet Der Streit der Fakultäten. und auch im Streit der Fakultäten sind es diese vier, die, die wieder brauche ich nicht wiederholen, diese vier klassischen Fakultäten, und der Streit geht darum, welche Fakultät in einem Problemfall das letzte Wort hat. Also welche eigentlich die höchste Instanz darstellt in problematischen Fragen. Und Kant kommt tatsächlich zu dem Ergebnis, es ist die philosophische. Also die steht noch über der theologischen. Das ist eine ganz andere Auffassung, die ist aber eigentlich auch nicht neu in der europäischen Geistesgeschichte, denn wir finden sie schon im 12. Jahrhundert in Cordoba formuliert von Ibn Rushd. Namen, also wie das latinisiert wurde, weiß ich nicht, aber er heißt jedenfalls auf Lateinisch Averroes, dieser Ibn Rushd, und lebt im 12. Jahrhundert, und der hat sich damals auch aus politisch relevanten Gründen die gleiche Frage gestellt, wer eigentlich das letzte Wort hat, die Gottesgelehrten oder die Logikgelehrten, also die Falsafa, die Philosophie, oder die Ilahiyat, die Theologie. Und ist zu dem kantischen Ergebnis gekommen. Es ist die Falsafa, es ist die Vernunftlehre oder die Philosophie, was in Zweifelsfällen das letzte Wort hat. Das war überhaupt nicht unumstritten in seiner Gesellschaft, in seiner Zeit, wurde auch verboten und verbrannt, die Bücher, und hat sich auch nicht durchgesetzt in der islamischen Tradition. Aber es steht als eine rezipierte Lehre in der europäischen Geschichte der Neuzeit immer diese averroistische Regelung. Die Philosophie hätte das letzte Wort. Also so kann man fragen. Man kann fragen, wie war es eigentlich, und jetzt habe ich nur Beispiele aus der europäischen Philosophie und Geistesgeschichte gewählt und auch nur ein paar, aber ich glaube symptomatische Antworten skizziert. Das ist eine Möglichkeit, die Frage nach der Funktion von Philosophie zu beantworten, indem man schaut, was wurde behauptet, was wurde verlangt, was ist geschehen. Eine andere Möglichkeit, auch die gleiche Frage zu beantworten, wäre, und die möchte ich jetzt etwas ausführen, wie sind denn tatsächlich die, oder was sollte auch eigentlich nach einem sinnvollen Verständnis, einem gegenwärtigen sinnvollen Verständnis von Philosophie, welche Funktion sollte sie eigentlich erfüllen, insbesondere dann, wenn sie interkulturell orientiert ist. Aber vielleicht haben Sie noch Fragen zu diesen historischen Beispielen.
Ja.
Ja, die Naturwissenschaften waren Teil, die naturwissenschaftliche Fakultät, das ist ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts gewesen, dass die damals philosophische Fakultät sich geteilt hat in naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche. Und so hießen die auch eine Zeit lang, die naturwissenschaftliche Fakultät und die geisteswissenschaftliche Fakultät, nicht? Ziemlich lang, ja. Und das ist von der Idee ausgegangen, aber ich würde es da nicht wissenschaftsgeschichtlich dilettieren, aber es ist von der Idee ausgegangen, dass es das Reich des Geistes gibt und das Reich der Natur gibt und dass diese beiden Reiche, das heißt auch Reiche, also zum Beispiel in dem Vortrag von Husserl 1935, der spricht immer noch von den zwei Reichen, der Geisteswissenschaft und der Naturwissenschaft, und diese beiden Reiche haben verschiedene Methoden der Erkenntnisgewinnung, sie haben entsprechend auch verschiedene Zielsetzungen, sie überlappen sich eigentlich nicht. Es ist auch unwahrscheinlich, dass jemand in beiden Reichen brilliert. Das wurde dann getrennt. Inzwischen Sie müssen ja nur die Uni Wien betrachten, haben wir keine solchen, sagen wir mal, dermaßen fundierten Unterteilungen für Fakultäten mehr, sondern mehr administrativ plausible, administrierbar plausible. Also eine Fakultät wie diejenige, an der ich jahrzehntelang hier gearbeitet habe, die hieß GroWi, und in ihrer letzten Phase hieß sie Huso Fakultät, also die GroWi war die grundwissenschaftliche Fakultät, Grund- und integrativwissenschaftliche Fakultät, und die Huso war die human- und sozialwissenschaftliche Fakultät. Die haben sich aber sonst nicht viel unterschieden, das ist nur eine Reformphase gewesen, die Sie vielleicht schon nicht mehr in Erinnerung haben, weil jetzt schon einige Jahre die Philosophie mit der Pädagogik zusammen eine Fakultät bildet und die Psychologie etwa eine eigene. Aber die GroWi war eigentlich ein Rest der philosophischen Fakultät, der nirgendwo sonst hingepasst hat. Also das waren lauter Fächer, 12 glaube ich, Institute, die sonst nirgendwo hingepasst haben, wirklich. Also zum Beispiel die Sportwissenschaft hat dazugehört, die Geografie hat dazugehört, die Philosophie hat dazugehört, die Psychologie, die Soziologie. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an alle. Es waren 11 oder 12 Fächer, die GroWi gebildet haben. Und die Idee bei der Benennung, die war überhaupt einmalig auf der Welt. Also nirgendwo sonst auf der Welt hat es eine GroWi gegeben als in Wien. Grund- und Integrativwissenschaften waren diese Fächer, weil sie nicht klarerweise Naturwissenschaften waren und auch nicht klarerweise Geisteswissenschaft. Ah ja, zum Beispiel die Ethnologie, damals genannt, heute Anthropologie, Kulturanthropologie, hat auch dazugehört und so weiter. Bitte? Für eine ganzheitliche Lehre. Nein, man konnte nicht viel studieren an dieser Universität fächerübergreifend. Da konnte man auch nur Philosophie studieren oder Ethnologie. Also das hat nicht bedeutet Interdisziplinarität. Nicht zwingend. Sonst wäre es nicht so. Nach meiner Erinnerung gab es eher Behinderungen als Beförderungen von Interdisziplinarität, weil nicht nur in meinem eigenen, sondern im Verständnis vieler Lehrender am Institut für Philosophie ein nahe Verhältnis zu anderen Disziplinen an anderen Fakultäten war und nicht an der GroWi oder an der Huso. Also beispielsweise hatten die Philosophen, außer wenn es sich um Lehramtsstudium handelte, selten etwas inhaltlich gemeinsam mit den Sportwissenschaften. Ja? Nicht zwingend. Und auch nicht mit der Geografie direkt, sondern mit Literaturwissenschaften wie Germanistik, Anglistik oder auch klassischen Philologien, Griechisch oder so etwas. In meinem Fall beispielsweise auch mit der Sinologie und der Indologie, die waren immer an anderen Fakultäten. Und insofern war das nicht so eine rein vernunftgeleitete Einteilung. Die war eine eigene Fakultät und ist, glaube ich, jetzt eine eigene Universität. Ne? Ja, Medizin war schon abgetrennt. Ach, es gibt jetzt noch Möglichkeiten, da interdisziplinäre Studien zu machen. Medizin ist gar nicht so selten, aber es war keine institutionelle Anregung. Ja. Sollte. Ah ja, es gab schon natürlich etwas, aber gut. Mir geht es ja eigentlich jetzt, aber ich habe es ja verschuldet, diese, auf die ich auch nicht vorbereitet bin, und darum sage ich jetzt nur so eben dilettierenderweise. Es gab zum Beispiel das Philosophikum. Ja? Also jeder, der Mathematik, Informatik, alte Geschichte oder sonst was studiert, von den bereits abgedeckten Naturwissenschaft, Physik, Astronomie, musste auch ein Philosophikum machen. Ja. Und so etwas Ähnliches gibt es ja auch jetzt wieder mit diesen Erweiterungscurricula. Also etwas bisschen in diese Richtung. Aber damals war es verpflichtend für den Abschluss des Studiums. Ob die Mediziner das Philosophikum machen mussten, glaube ich nicht. Ja. 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 Also zu meiner erinnerbaren Zeit waren es nur die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften, also die ehemalige, die vormalige philosophische Fakultät. Nicht die Mediziner, nicht die Juristen und nicht die Theologen, die das Philosophikum machen mussten, oder? Ja, müsste man jetzt nachschauen. Ah ja, ja, dann ist eh klar. Dann war es eh klar. Da war diese Propedeutik, von der Dekan Metzburg gesagt hat, das ist die Aufgabe der Philosophie, eine Grundlage zu legen, aber rein dienend. Also die wirklichen Probleme werden woanders gelöst und nicht in der Philosophie. Und dem hat Averroes widersprochen und dem hat auch Kant widersprochen im Streit der Fakultäten. Was ein ganz anderes Philosophieverständnis natürlich dann nach sich zieht. Aber für deine Vorlesung in interkultureller Philosophie bin ich jetzt ziemlich lokal eigentlich geworden. Nur es geht ja immer alles von hier und jetzt aus, anders geht es ja nie. Und darum kann man sich solche Fragen lokaler Art auch keineswegs ersparen. Ich möchte aber jetzt doch anders weitergehen. Ich habe vorhin gesagt, dass die tatsächlichen Funktionen philosophischer Reflexion in den unterschiedlichen Gesellschaften, in denen Philosophie eben entstanden ist und nachweisbar ist, auch unterschiedlich waren. Und dazu gebe ich auch lediglich ein paar Beispiele, das habe ich im Buch leider überhaupt nicht ausgeführt damals. Wenn man nur an diese drei Ursprungsorte denkt, an die Karl Jaspers gedacht hat, als er von der Achsenzeit sprach. Jaspers denkt zwar an mehr, aber auch an diese drei. Wenn er sagt, in der Achsenzeit, in der Zeit zwischen ca. 800 und 200 vor unserer Zeitrechnung, es sei auf dem eurasischen Kontinent, Großkontinent, an mehreren Stellen das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein und Bewusstsein eigener Existenz und Begründbarkeit von Normen und Begründbarkeit von Argumenten etc., überall aufgetaucht, an mehreren Stellen aufgetaucht. Und zwar von benennbaren Individuen formuliert in ihren jeweiligen Sprachen, Zusammenhängen, die wir heute auch noch kennen, diese achsenzeitlichen Individuen, die wir noch namentlich kennen und wo wir teilweise relativ viel wissen darüber, was sie gedacht haben. Was ja bei den Ägyptern und Sumerern etc. nicht der Fall ist. Aber die kennen wir. Wir wissen, dass es einen Konfuzius gegeben hat und wir wissen einigermaßen, was der formuliert hat, was er gelehrt hat. Und so ist es auch bei einem Buddha oder Nagarjuna und so ist es auch bei einem Sokrates und wieder in China bei Lao Tse und anderen. Wir wissen da Namen. Und das hat Jaspers ja gesagt, das ist eigentlich der Beginn der modernen Menschheit, des modernen Denkens, also des denkenden Menschen, der wir immer noch sind bis heute. Und deswegen sind diese Figuren, diese und ein paar andere Figuren aus der Zeit so gedankenleitend geblieben für die späteren Generationen. Wie haben die eigentlich, wenn ich sehr generalisiere, diese achsenzeitlichen frühen Ansätze des Philosophierens die Funktion des Denkens, des philosophischen Denkens, gelebt oder gesehen. Bei den Griechen beginnen, taucht zuerst, so sagt man, und das wird ja ungefähr auch stimmen, man kann es nicht in allem belegen, weil die Schriften sehr fragmentarisch überliefert sind, aber es taucht zuerst die Frage auf nach einem Urgrund, nach dem, woraus alles besteht. Also bei den sogenannten milesischen Naturphilosophen an der Westküste Anatoliens, also Milet war ein Zentrum, diese Stadt an der Küste. Bei diesen milesischen Naturphilosophen, die fragen sich alle, und wir kennen sie namentlich, wer das war, und wir kennen auch ihre Antworten, nach der Arche, nach dem, was allem zugrunde liegt. Und sie denken alle, vier sind es, sie denken alle, es ist etwas Materielles oder Materieähnliches. Sie verwenden noch nicht dieses Wort Materie natürlich, außerdem Lateinisch, aber es ist das Wasser, sagt der eine, der andere sagt, nein, die Luft wird es wohl sein, und der dritte sagt, es ist etwas Unbegrenzbares, etwas, was nicht wirklich sichtbar und riechbar und angreifbar ist, aber es sind irgendwie ist es materiell. Also so beginnt eine Grundlegung der Philosophie, nämlich die vorsokratische Naturphilosophie bei den Griechen, als eine Frage nach einem Urgrund von allem, was ist, und als Fragen, die sich dann daran anschließen, die sind dann Folgen quasi notwendig, nämlich da wir diesen Urgrund, so wie er ist oder gedacht werden kann, nie wahrnehmen, wie sind die wirklichen Dinge zu erklären? Man sagt auch zu Recht, daraus hat sich rationale Wissenschaft entwickelt. Das ist eine Entwicklungsstufe einer rationalen Beschreibung der Welt. Rational insofern, als da keine Götter vorkommen in dieser Beschreibung, es kommen keine Mysterien vor oder Mythen eigentlich mehr. Es wird versucht zu erklären und noch nicht zu experimentieren im modernen Sinn, aber es wird versucht, aus natürlichen Gegebenheiten die Welt zu erklären. Es hat sich fast zwangsläufig damit auch die Logik entwickelt und die Metaphysik war sehr stark. Also das ist jetzt ganz abgekürzt. Ich müsste natürlich die Pythagoreer nennen und die Eleaten, die für die Logik sehr wichtig sind, und dann Aristoteles, aber das ist jetzt keine Kurzgeschichte der griechischen Philosophie, sondern nur der Versuch einer Kennzeichnung einer solchen Stiftungsfrage, die Frage nach der Arche, nach dem Urgrund und nach dem einen Urgrund. Es gibt eine andere Stiftungsfrage in Indien. Der Streit, der auch in der indischen Gesellschaft ausgebrochen ist, etwa zur gleichen Zeit wie in Griechenland, ging um Begriffe, die in heiligen Texten vorhanden waren. Also es ist nicht so etwas wie Arche, wie der Urgrund, nachdem die indischen Autoren, Yajnavalkya ist da ein namentlich zu nennender, in den Upanishaden. In den Upanishaden streiten, sondern sie debattieren darüber, was die Begriffe bedeuten, die in dem heiligen Text, in den Veden, insbesondere im Rigveda, schon da sind. Dort ist ja von Brahman und Atman die Rede und von Moksha, und was bedeutet das? Und sie bauen eigentlich auf wir würden in westlichem Verständnis sagen, mythologischen Begriffen auf. Aber was sie mit diesen mythologischen Begriffen machen, ist ganz philosophisch. Also die werden analysiert, es werden definiert, Relationen hergestellt, und auch das hat zur Entwicklung einer Metaphysik und einer Logik geführt. nicht so getrennt, wie das später dann in Europa aufbauend auf der griechischen Philosophie zwischen Religion oder Theologie und Philosophie stattgefunden hat, nicht so getrennt, aber in einer sehr explizit philosophischen Weise. Ein dritter Ursprungsort wird ja auch immer genannt, die chinesische Philosophie, auch der Achsenzeit, Konfuzius habe ich erwähnt, Lao Tse wäre zu erwähnen, Zhuangzi, eine ganze Reihe von Autoren, die wir wieder namentlich und aus ihrem Werk, aus ihrem hinterlassenen Werk kennen, denen geht es vordringlich, sie fragen nicht nach dem Urgrund. Sie haben eigentlich auch nicht diese vorgegebenen Begriffe wie die Inder, sondern sie fragen nach der richtigen Ordnung oder der richtigen Gesellschaft, nach der gerechten Gesellschaft und nach dem richtigen Leben. Also was ist ein edler Mensch, ist eigentlich die Leitfrage des Konfuzius. Und selbst bei den Daoisten, Lao Tse und Zhuangzi, die das Dao als ein universales Prinzip sozusagen für den Kosmos gleicherweise wie für das geringste materielle Ding als leitendes Prinzip ansehen, selbst die konzentrieren sich auch auf die Fragen der Gesellschaft. Also es ist eine anthropozentrische, eine personale Zugangsweise zu einer solchen Urfrage. Und da entwickelt sich weniger die Logik, aber die Ethik. Also die Ethik und die Staatsphilosophie, die Anthropologie ist da natürlich stärker als die Metaphysik und die Logik. Die Funktion ist sozusagen sehr verschieden. Im einen Fall, im Griechischen, führt ein solcher Ansatz, das wäre jetzt die nächste Überlegungsstufe, führt ein solcher Ansatz fast notwendigerweise zu einer Kritik an Mythen, auch zu einer Kritik an Volksreligion und Ähnlichem. Das ist schon bei den Pythagoreern da, aber ich erwähne nur einen, vielleicht doch den bedeutendsten Mythenkritiker der frühen griechischen Philosophie, das ist Xenophan. Zu dieser Gruppe der Logiker, man nennt sie die Iliaden, weil sie teilweise aus Elea stammen, der sich lustig macht über die Götter des Homer und Hesiod, also über diese Volksreligion der Griechen seiner Zeit, weil er sagt, das ist, wenn die Götter der Skythen haben rote Haare, die Götter der Äthiopier, und mit Äthiopien wurde damals ganz Afrika, soweit man es kannte, bezeichnet. Die Götter der Äthiopier, sie haben schwarze Haut. Wenn die Ochsen Götterfiguren schnitzen würden, dann wären diese Götter Ochsen. Und wenn die Löwen Götter verehren würden, dann würden sie löwenförmige Götter haben. Also mit einem moderneren Ausdruck, den ich jetzt von Feuerbach nehme, Feuerbach im 19. Jahrhundert, der Mensch schafft sich Gott nach seinem, des Menschen, Bild und Gleichnis, hat Xenophan gesagt. Aber auch in Indien finden wir solche Ansätze in sehr früher Zeit, dass alle diese mythologischen Vorstellungen von Atman und Brahman eine reine Erfindung seien. In Indien ist es eine Kritik an den Brahmanen, auch an der Kastenbildung von Seiten der Lokayata, von Seiten der Chavaka-Richtung, einer materialistischen Richtung, die eben sagt, das ist ja alles bloße Erfindung. Xenophan ebenfalls. Er entwirft auch das Bild eines Gottes, aber dieser Nous, wie er ihn nennt, oder Gott oder Geist, der hat nichts Menschenähnliches. Das ist eine, das ist, er beschreibt ihn sehr metaphorisch, ganz Aug, ganz Ohr, ganz Geist. Nichts Menschenähnliches, das ist auch nichts, nichts Ausgedehntes und so weiter. Also Mythenkritik folgt fast zwingend. Etwas weniger ist die Mythenkritik die Funktion der chinesischen Philosophie oder man muss sagen, etwas später als in, auf einer späteren Entwicklungsphase der chinesischen Philosophie gibt es erst die Mythenkritik explizit, nämlich erst mit Wang Chong, aber den schreibe ich jetzt nicht auf, oder? Schreiben. Kann auch aufschreiben. Ich denke, dass Konfuzius im 6. Jahrhundert und Lao Tse wahrscheinlich auch im 6. Jahrhundert gelebt haben, dass Mencius und Modi ins 4. Jahrhundert zu datieren sind, immer vor der Zeitrechnung, dass der Legalismus, also die letzte große Schule der chinesischen klassischen Philosophie im 3. Jahrhundert voll ausgebildet war, dann kommt Wang Chong eigentlich ziemlich spät als Kritiker aller dieser Schulen, nämlich erst im 2. christlichen Jahrhundert lebt dieser Wang Chong. Er wird im weiten Sinn noch den Konfuzianern zugerechnet, aber der kritisiert sozusagen mit Hilfe anerkannter Methoden so gut wie jeden Mythos, der ihm unterkommt. Also den von Zusammenwirken von Himmel und Erde, der bei den Konfuzianern eine große Rolle spielt, zur Erklärung der Weltentstehung und so weiter. Wang Chong ist ein sehr nachhaltig dann auch wirkender Autor gewesen für die Folgezeit, die aber dann eher in der Ausbildung von Religion als von Philosophie in China zu kennzeichnen ist. Also diese mythen- und ideologiekritische Funktion ist auch unterschiedlich in den verschiedenen Gesellschaften, aber sie kommt überall vor. Und ich möchte Ihnen da einen Locus Classicus vorlesen aus einer Dissertation von 1841. Sie werden es vielleicht erkennen, dieses Zitat, der sagt, die Philosophie ist eigentlich im Kern nur Mythenkritik. Eigentlich, und zwar Kritik an allen Mythen, an allen Göttern. Also der Text lautet, die Philosophie verheimlicht es nicht, das Bekenntnis des Prometheus, er zitiert ihn auf Griechisch, ich übersetze gleich, ich habe mit einem Wort Hass genug für alle Götter, dieser Bekenntnis des Prometheus ist ihr eigenes Bekenntnis, ihr eigener Spruch gegen alle himmlischen und irdischen Götter, die das menschliche Selbstbewusstsein nicht als die oberste Gottheit anerkennen. Es soll keiner neben ihm sein, neben dem menschlichen Selbstbewusstsein. Dissertation aus 1841, von wem? Nein? Nein, es ist nicht der Feuerbach. Der war schon promoviert zu der Zeit. Also ein bisschen jünger als der Feuerbach. Und er hat auch Feuerbach kritisiert. Ja genau, siehst du, aus der Vorrede zur Dissertation von Marx über die Differenz des demokritischen und epikureischen Systems. Also es soll keine andere Gottheit neben dem menschlichen Selbstbewusstsein sein. Es ist schon ein markanter Spruch, der das, was ich vorhin über den Streit der Fakultäten und dergleichen skizziert habe, sozusagen bereits als vollkommen erledigt im Sinn des deutschen Idealismus, im Selbstverständnis des deutschen Idealismus als vollkommen erledigt abtut. Und in seiner Radikalität hat dieser Spruch natürlich versagt, hat er sich nicht durchgesetzt. Es ist nicht so, dass die Philosophie insgesamt und immer in einer Kritik an allen Göttern, den himmlischen wie den irdischen Göttern, sich versteht. Aber die Tendenz ist natürlich da und auch eine der Funktionen ist das. Sie dazu fragen? Ja?
Ja?
Ja.
Und dann noch im Text von Paul Hacker über den Buddhismus, wo er sagt, dass der Buddhismus, oder der Buddhismus, quasi die wichtigste Elemente in sich reinholt, dieser Kosmologie, der Entstehung,
ja.
Und das Unwichtige abschreibt, also den zentralen Fokus
gefällt. Ja.
Das hat mich sehr erinnert an den Feuerbachs-Ausschnitt, das man vom Wesen des Christentums und dieser das Widerspruch im
Das wäre genauso eine Frage, das ist, glaube ich, genauso eine Frage, wie auf die der Panikar zum Beispiel mit diesen homöomorphen Äquivalenten hinweisen möchte, aus einer möglichen und sinnvollen Frage. Also jetzt konkret bei dem Fall, der Ihnen jetzt vor Augen ist. Es gibt Entsprechungen zwischen der buddhistischen Kritik am Brahmanismus, ja, dass die das wegstreichen. Ja, die würden natürlich die Astika-Schulen nicht beistimmen, dass die Buddhisten das Unwesentliche weggestrichen haben. Dem würden sie nicht beistimmen. Aber das ist eine buddhistische Interpretation dann. Also die streichen das weg, behalten aber wesentliche Dinge bei. Diese Figur findet sich schon auch oft in der Geistesgeschichte, auch in der europäischen Geistesgeschichte. Es gibt im 18. Jahrhundert eine ziemlich heftige Debatte um die Willensfreiheit. Freiheit des menschlichen Willens. Und das hat auch mit der Entstehung der Psychologie als Wissenschaft zu tun, die Sache. Die haben dann aber auch versucht, im 18. Jahrhundert, zum Beispiel Voltaire, der war daran beteiligt, die haben versucht, aus dieser Frage nach der Willensfreiheit das Unwesentliche herauszunehmen. Und das Unwesentliche war die Sache mit der Sünde und Vergeltung. Also die Willensfreiheit, so wie sie die alten Araber, die frühen islamischen Philosophen und die alten lateinischen Philosophen der Christen diskutiert hatten, war ein theologisches Problem, nicht ein philosophisches oder wissenschaftliches. Ein theologisches Problem, weil das damit zusammenhing, dass jemand sich für und zugleich gegen etwas entscheiden kann. Nur dann war der Begriff der Sünde oder der Verdammung irgendwie damit verbunden. Das haben die Aufklärer sozusagen den theologischen Part gestrichen, so ähnlich wie die Buddhisten. Ja? Oder Feuerbach auch, tut dann sowas, haben sie das gestrichen und es sozusagen diskutierbarer gemacht oder verwissenschaftlicht die Frage oder verphilosophiert die Frage. Ja, das gibt es schon immer wieder. Insofern finde ich, das ist keine sinnlose Frage, aber
ja.
Ja. Yeah. Ja. Man muss halt auch aufpassen, also bei diesen Ähnlichkeits- und Überlappungs- und Äquivalenzeindrücken muss man immer auch aufpassen, die Differenzen nicht zu übersehen, ne? Die es schon auch immer gibt. Also es gibt überraschende Rezeptionen. Also ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, dann glaube ich, ist schon klar, warum ich finde, so eine Frage ist sehr, sehr sinnvoll. Wiederum in Wien wurde Ende des 19. Jahrhunderts eine erkenntnistheoretische Arbeit verfasst von Ernst Mach, einem der bedeutenden auch Naturwissenschaftler dieser Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Buch hieß oder heißt. Es ist eines seiner berühmtesten Bücher und trotzdem fällt mir jetzt der Titel nicht ein. Das tut mir leid. Und dieses Buch wurde sehr schnell in eine andere Sprache übersetzt. Aber Sie werden es vermutlich nicht erraten, in welche. Was würden Sie annehmen? Also Mach ist sozusagen der Begründer einer neuen Erkenntnistheorie, die ganz auf der Physik und auf der Naturwissenschaft aufbaut. Die ist ein Vorläufer des Wiener Kreises. Er ist ein sehr empirisch denkender Philosoph oder philosophisch denkender Naturwissenschaftler. Wen könnte das so stark interessiert haben, dass sie es sofort übersetzt haben? Bitte?
Ins Latein?
Ins Latein, nein. Sanskrit? Regional kommt das in die Nähe, aber es ist nicht Sanskrit. Ja, Sie können es, wenn Sie es nicht wissen, wirklich nicht erraten, es hat auch keinen Sinn. Ins Singalesische. Also regional kommt das nahe, das ist die Sprache, das Singalesische, die die Buddhisten auf, wir sagen heute Sri Lanka, damals hieß die Insel Ceylon, gesprochen haben, und die haben das übersetzt. Und zwar aus dem Grund, weil sie gefunden haben, das ist eine perfekt buddhistische Erkenntnistheorie. Ja? Also das ist genau unser Weg der Erkenntnis, so verstehen wir das mit der modernen Wissenschaft.
Ich habe mich gefragt, das Ganze nicht so ganz, also ich weiß nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, bezüglich der Kritik an der Theologie,
ja,
und dem menschlichen Bewusstsein, das da als Kritik gestellt wird.
Ja.
Entsteht die Kritik an der Theologie nicht einfach durch die Abspaltung von
oder die Aufspaltung
von
Theologie
und Philosophie. Ja. Also aber die Aufspaltung. Wenn wir beide zusammen leben würden, dann hätten wir das Problem nicht. Wenn wir das absolute menschliche Bewusstsein als göttlich hinstellen und als Teil Gottes.
Dann wäre ja Pantheismus oder sowas, denken Sie. Möglich. Nein, aber wie kann man das? Also, das ist der Hegelsche Versuch, geht ja in die Richtung, soweit ich ihn verstehe. Also Hegel spricht von dem absoluten Geist, und das ist auch ein theologischer Begriff, und dort würden auch gläubige Christen wahrscheinlich das Wort Gott einsetzen, oft wo Hegel vom Geist spricht. Er redet ja von dem absoluten Geist, und dieser absolute Geist ist im Werden und im sich entwickeln und im sich entwickeln. Und wie, mit welchen Mitteln entwickelt er sich? Mit uns, also mit den Menschen, die denken, handeln, Dinge schaffen, etc. Also dieser absolute Geist ist in eins gesetzt mit den vielen, die wir sind, mit menschlichem Selbstbewusstsein. Also der Hegelsche Versuch scheint mir genau das zu sein, was Sie sagen, aber damit sind die Theologen auch nicht ganz glücklich gewesen und sind sie auch bis jetzt nicht, weil dann Gott nichts anderes mehr ist als diese sich entwickelnde Menschheit. Und es gibt schon Gottesvorstellungen, die zumindest in einigen Religionen wie zum Beispiel dem Islam oder dem Christentum, wo ein Abgrund ist zwischen Gott und dem Menschen. Ja, und was nicht hineinsetzen will. Oder? Ja, denken Sie darüber noch. Ich meine, das war ja beim Averroes sozusagen das Problem, oder eines der Probleme, dass er gesagt hat, das sind ja beides, und er war ja auch ausgebildet auf beiden Gebieten, beides Wirklichkeiten, die göttliche Wirklichkeit, also an die hat er geglaubt offenbar, und die menschliche Wirklichkeit. Und die menschliche hat ihre höchste Form, so war er überzeugt durch Aristoteles, hat ihre höchste Erscheinungsform in der Vernunft. Und die wiederum äußert sich in Logik, Metaphysik etc. Ja? Und wenn jetzt die göttliche Wissenschaft, die Ilahiyat, also man übersetzt es immer mit Theologie, wenn jetzt diese Theologie etwas behauptet über den Menschen, über das Weltall, über irgendetwas, was die menschliche Wissenschaft widerlegen kann oder nicht nachvollziehen kann, also da gibt es einen Konflikt, wer hat dann am Schluss Recht? Muss die Vernunft sich dem Glauben unterwerfen oder soll der Glaube oder die Religion durch die Wissenschaft oder Vernunft geleitet werden, korrigiert werden? Da gibt es nicht viele Möglichkeiten bei der Frage. Eine war, und das war ja auch ganz populär, zumindest nicht also unbekannt in Europa, die Lehre von der doppelten Wahrheit. Das hat man ihm auch, dem Averroes, zugeschrieben, die doppelte Wahrheit. Das findet sich in seiner Schrift nicht explizit. Von einer doppelten Wahrheit spricht er nicht, aber von Behauptungen, Wahrheitsbehauptungen, theologischen und philosophischen. Und da war er eben der Auffassung und musste deswegen emigrieren nach Marrakesch, wo es offenbar liberaler zugegangen ist damals, war er der Auffassung, im Zweifelsfall die Wissenschaft hat den Predigern vorzuschreiben, was sie predigen sollen. Das wollten die Prediger aber nicht hören. Also Theologie und Philosophie in der europäischen Tradition wurden nicht getrennt, sie trennen sich dauernd. Ja? Die Philosophie in der europäischen Tradition hat auch ein wesentliches Erbe darin, der Theologie oder auch anderen Ideologien immer wieder zu sagen, ihr denkt über eure Verhältnisse, ihr schlagt da Dinge vor, behauptet da Dinge, die nicht haltbar sind oder die man nicht beweisen kann, dergleichen. Die indische Philosophie hat das nie so gedrängt. Aber auch dort sind die Verhältnisse, wie der Buddhismus zeigt, die Abtrennung des Buddhismus, überhaupt nicht konfliktlos gewesen. Ja, ich weiß auch, eigentlich soll man ja über solche Dinge keine Vorlesungen halten, finde ich. Ja, eigentlich sollte man sich da Zeit gegenseitig gönnen und ja, hin und her. Ja. Es gibt keine Lehrbuchantwort, sagen wir so. Ja. 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 Der Krause. Ja, ich höre ihn jetzt akustisch.
Dazu muss man was sagen aus der Sicht der Spanier. Da ist schon wurde verlacht. Und der Zeichnung über die Juristerei und vor allem das religiöse Rechtssystem.
Nur die Spanier.
Ja, wenn ich. Er schwört so viel, dass in Wien zwei Menschen
wahrscheinlich auch Spanier.
Aber es ist ein gutes Beispiel, deswegen, weil es sich viel ausgeglichen, wenn man in den Kongo aufdachte, sagt, die Welt, das Ewige, das Absolute, das bedeutet uns das Reich. Das ist eigentlich immer aufgehoben. Also die Religion und die Philosophie, die ganz unterschiedlich sind, sind eigentlich ganz aufgehoben.
Ja, ja. Ich habe noch einen Punkt, ja? Oder sind noch zum Folgen? Sonst hätte ich noch einen Punkt. Und zwar, das Ganze jetzt im Zusammenhang wiederherzustellen, ich frage mich ja nach den Funktionen. Ja? Und das sind jetzt so Überlegungen gewesen, und da kann man auch weiter überlegen, wozu wirklich Philosophie sozusagen extra betrieben wurde, neben was anderem, gegen was anderes betrieben wurde und wird. Und da wird man recht interessante Dinge stoßen, denke ich mir. Eine der Fragen, auf die man auch stößt, ist, ob Philosophie auch unterschiedliche Funktionen hat und deswegen verschieden betrieben wird, weil ihre Funktionen unterschiedlich gesehen werden. Jetzt gibt es immer wieder den Versuch, einen bestimmten Typus von Philosophie, einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Volk, einer bestimmten Sprache etc. zuzuordnen. Und ich habe ein bisschen nachgesehen, wie das zwischen der deutschen und der österreichischen Philosophie versucht worden ist. Also ich habe selber mal eine Zeitschrift herausgegeben, eine Nummer einer Zeitschrift in Holland, wo es um diese Eigenart der österreichischen Philosophie ging. Das war ein ganz beliebtes Thema, das hat etwas wieder nachgelassen. Dieses Interesse an dem Thema, was ist österreichische Philosophie, das fragt man seit 15 Jahren nicht mehr so oft wie vorher. Da war das aber mal zu der Zeit, als Österreich insgesamt eine Art Nationalbewusstsein entwickelt hat. Alles Mögliche wurde national in Österreich. Österreich wurde sogar im Verständnis vieler Österreicher eine Nation vor ca. 30 bis 20 Jahren. Und in der Zeit war auch oft die Frage, was ist österreichische Philosophie? Nein, weil die Zeitschrift in Holland erscheint, auf Englisch. Ja. Ja. Nein, nicht. Ich habe die Nummer Austrian Philosophy herausgegeben und auch eingeleitet mit einer Betrachtung darüber, was ich damals dachte, was österreichische Philosophie ist. Also finden Sie auch auf der Homepage, man kann es abrufen, glaube ich. Bei Kluwer ist es erschienen. Topoi heißt die Zeitschrift. Erscheint immer noch. Aber ich will jetzt nicht mich zitieren, sondern einen, der wirklich in dieser Debatte sich oft zu Wort gemeldet hat und der auch schon lange schweigt zu dieser Frage, aber früher sehr häufig dazu sich geäußert hat, das ist Rudolf Haller. Brauche ich nicht aufzuschreiben, Haller. Ordinarius für Philosophie, bis zu seiner Emeritierung war er in Graz. Ein Vertreter der wissenschaftstheoretischen, analytisch orientierten Philosophie. Und von ihm zitiere ich aus der Neuen Zürcher Zeitung 1996. Das ist eine späte Äußerung zu dieser Frage. Er hatte 1979 bereits, auch in Amsterdam übrigens, veröffentlichte Studien zur österreichischen Philosophie und in der Neuen Zürcher Zeitung 1996 sich dazu noch einmal geäußert, und zwar folgende Weise. Es gibt, sagt Haller, in der Tat einen Unterschied in der Entwicklung der Philosophie in den Ländern des alten Österreich und jenen Deutschlands. Also warum er sich da jetzt so ein bisschen gewunden ausdrückt in den Ländern des alten Österreich, der Grund war der, dass in den vorangehenden Debatten immer wieder gefragt wurde, wer ist überhaupt ein österreichischer Philosoph? Also wenn es darum geht, was ist österreichische Philosophie, dann muss man ja auch fragen, wer ist ein österreichischer Philosoph? Ist das jemand, der in heutigen Republik Österreich geboren ist? Na, das haben alle als trivial unsinnig abgelehnt. Die heutige Republik Österreich ist viel zu klein, um einen österreichischen Philosophen, weil ja viele nicht hier geboren waren, sondern aus Böhmen stammten oder aus Polen stammten oder aus Italien oder Ungarn etc. Also ein österreichischer Philosoph war im Verständnis Hallers und allgemein damals jemand, der innerhalb des Raumes der K&K-Monarchie geboren wurde oder dort seine Wurzeln hatte. Irgendwie konnte schon auch anderswo geboren worden sein, wenn die Eltern zum Beispiel Diplomaten waren oder was. Also deswegen die Entwicklung der Philosophie in den Ländern des alten Österreich und jenen Deutschlands. Da gibt es, sagt Haller, in der Tat einen Unterschied. Ich fahre fort. Will man die Charakteristika der Philosophie, die man die österreichische genannt hat, in drei Worten zusammenfassen, so sind ihre erstens sprachkritische, analytische Methode und strenge Wissenschaftlichkeit an erster Stelle zu nennen. Also sprachkritische, analytische Methode und strenge Wissenschaftlichkeit an erster Stelle zu nennen. Zweitens, die Anerkennung der Empirie, ausgedrückt in synthetischen Sätzen als dem Erkenntnisboden. Und drittens, die Anerkennung der Logik, ausgedrückt in rein analytischen Sätzen als einem tautologischen System, als methodischer Grundlage. Da hat er alles hineingepackt, was zu packen versucht in diesen Klammerausdruck. Das kann man daher nicht bilden. Ich gebe es auf die Homepage am besten, den Text. Ja. Und zwar, ja, Punkt, diese drei Dinge. Die Logik, die Empirie und die sprachkritische Methode und strenge Wissenschaftlichkeit. Das sind die drei Merkmale. Wenn er sich ausführlicher geäußert hat zu dieser Frage, dann hat er natürlich auf Philosophen hingewiesen, wie Bernhard Bolzano in Prag im 19. Jahrhundert oder dann auch Brentano, der in Wien einen sehr tiefgehenden Einfluss hatte und der eigentlich aus Deutschland kam, aber die österreichische Philosophie entscheidend geprägt hat in diesem Sinn. Ich lese weiter bei Haller aus der Neuen Zürcher. Darauf gründet sich der Vorrang der Wissenschaftstheorie, weil die Verifikation nur in einer gereinigten Sprache überprüfbare Aussagen von vagen Behauptungen zu unterscheiden gestattet. Punkt. Negativ grenzt sich die österreichische Philosophie einerseits durch ihren Antikantianismus und die Antidialektik, andererseits durch ihre Metaphysik und sprachkritischen Tendenzen von den in Deutschland vorherrschenden philosophischen Richtungen ab. Punkt. Soweit Haller 96 in der Neuen Zürcher Zeitung. Das ist eine Selbstbeschreibung. Keineswegs alle seiner Fachkollegen haben Haller da zugestimmt, aber es war auch keine Außenseiterbeschreibung. Also Haller war ein durchaus anerkannter Autor in dieser österreichischen Philosophie. Was folgt bei so einer Beschreibung? Was für eine Funktion? Also Haller sagt hier, es gibt gewisse Merkmale einer Tradition, zum Beispiel der österreichischen, die die primäre Funktion der Philosophie in der Wissenschaftstheorie sieht, sagt er da ja explizit, also Ancilla Scientiae. Die hat bestimmte Merkmale, diese Tradition, und die sind vorzuziehen, weil alle Alternativen sind unzuverlässig. Ja, da kann man nicht unterscheiden zwischen begründbaren Behauptungen und vagen, überprüfbaren Aussagen und vagen Behauptungen. Also es gibt bessere und schlechtere, aber das hängt von der Funktionalität ab. möchte noch einen Punkt erwähnen heute, und zwar, dass die Philosophie offenbar, zumindest in der Beschäftigung mit deren Geschichte, mit der Geschichte der Philosophie, auch eine Funktion hat, eine gesellschaftliche Funktion hat, und die ist auch nicht immer gleich, eine gesellschaftliche Funktion der Identitätsbehauptung oder Identitätsbeförderung oder überhaupt erst Entwicklung. Das ist auffallend, wenn man einmal nachvollzieht, dass es in der Philosophie wie in anderen Disziplinen auch immer schon Zentren und Peripherien gegeben hat. Also, dass es gewisse hierarchische Verhältnisse zwischen Gesellschaften gegeben hat. Und da gehe ich wieder von Österreich aus, das scheint mir der einfachste Fall zu sein. Man könnte genauso gut von der afrikanischen Philosophie ausgehen, aber ich nehme Österreich wieder als Beispiel. Die europäischen Philosophiegeschichtsschreiber der Neuzeit haben die österreichische Philosophie so gut wie ignoriert, lange Zeit. Wenn Sie die Hauptentwicklungen der europäischen Philosophie beschrieben haben, und das war bereits im 18. Jahrhundert so, dann wurden die Verhältnisse in Österreich gar nicht erwähnt, sehr, sehr häufig, in diesen alten habsburgischen Ländern, von denen Haller spricht, wo offenbar eine so wissenschaftliche und empirische, exakte Tradition sich herausgebildet, das haben sie übersehen, das haben sie nicht bemerkt. Und das muss schon früh angefangen haben, denn ich habe da eine Darstellung gefunden von einem Hofrat Konstantin Florian von Kautz aus dem Jahr 1755. Das ist wieder diese Zeit mit der Universitätsreform, die gleiche Periode. Da hat dieser Hofrat von Kautz einen Versuch einer Geschichte der österreichischen Gelehrten vorgelegt. Das ist der erste Text dieser Art, Versuch einer österreichischen Wissenschaftsgeschichte. Und da sagt er, in dem folgenden Zeitraum, also nach 1630, von dem ist die Rede, in dem Zeitraum nach 1630 kann man nicht leugnen, dass Gelehrtheit und Wissenschaften in hiesigen Landen etwas seltsam und dünn geworden. Aber was machete es? Also er sagt, ja, die Deutschen haben schon recht, die Protestanten, er nennt sie an anderer Stelle die Herren Protestanten im Norden, haben schon recht, dass da seit der Zeit des 30-jährigen Krieges die österreichische Wissenschaft nicht sehr produktiv ist, aber man muss fragen, was ist die Ursache? Und diese Ursache schreiben die Protestanten den Falschen zu. Die Protestanten meinen nämlich die katholische Zentralverwaltung und überhaupt die katholische Wissenschaftsverwaltung sei der Grundfehler, und den die Kaiser da in Österreich zu verantworten hätten, weswegen die Wissenschaft nicht blüht. Er sagt, das ist ganz falsch, die Kaiser sind da ganz unschuldig. Die Ursache ist in dem Schicksale, in der Verwirrung, in der kriegerischen Unruhe nachgefolgter Zeiten zu suchen. Also eigentlich sind die Türken schuld, weil sie dauernd uns sozusagen in Österreich beschäftigen und mit diesen Türkenkriegen. In der kriegerischen Nachfolge nachgefolgter Zeiten, bei welchen die guten Künste nicht wohlhabend bestehen können und gelehrte Leute in ihrem Fleiß merklich sind gehindert worden. Es sind also äußerliche Ursachen, die kriegerischen Ursachen für diese verzögerte Aufklärung in Österreich, wie sie auch genannt worden ist, zuständig und nicht strukturelle Art. Sondern ein seiner Nachfolger von diesem Hofrat Kautz, ein gewisser Franz Martin Pelzel, der heißt, Vornamen hat er so wie ich, der ein paar Jahre später eine Geschichte der Prager Universität veröffentlicht hat und gesagt hat, ja, die ist jetzt schon viel besser als sie war, früher war sie wirklich schon vergessen, als die Jesuiten noch sie geleitet haben. Aber jetzt ist sie dabei, sich zu verbessern. Und außerdem hat es auch früher bei uns, nämlich in Österreich, in Prag, Philosophen gegeben von Weltbedeutung, von denen die anderen abgeschrieben haben, ohne sie zu nennen. Also es hat immer schon Plagiate gegeben offenbar, und der Plagiator, den er hier meint, heißt René Descartes. Also der René Descartes ist ja einer der ganz Großen bei den Herren Protestanten, einer der bedeutendsten in der europäischen Philosophie, und in Wirklichkeit hat er nicht wenig entlehnt aus dem Werk unseres, und ich muss sagen, ich kannte ihn auch nicht, bevor ich das sage, unseres Marcus Marzi. Ich kannte den Marcus Marzi auch nicht, als ich das beim Belzer gelesen habe, aber was hat er geschrieben? Also für die Prager Universität, da werden jetzt auch die Vorlesungen mehr zur Aufklärung des menschlichen Verstandes als zur Auskramung einer eitlen, unnützen Gelehrsamkeit eingerichtet. Alle diese aber übertraf unser Marcus Martius, dessen philosophische Erfindungen und durchdringender Scharfsinn den Entdeckungen der neueren und älteren Philosophen vielleicht gleichkömmt. Mehrere behaupten sogar, Cartesius, das ist der oben vorhin genannte René Descartes, Cartesius sei durch unsers Marcus Schriften und Beobachtungen veranlasset worden, sein System zu erbauen, und habe zu dessen Ausführung nicht wenig daraus entlehnt, welches man bei einer sorgfältigen Vergleichung der Werke dieser beiden gelehrten Männer leicht wahrnehmen kann. Das ist ja niemandem aufgefallen offenbar, aber der Descartes hat eigentlich von Marcus Marzi abgeschrieben, und das heißt im Klartext, wir auch. Wir haben auch eine weltbedeutsame Tradition, philosophische Tradition. Nicht nur, sondern die Weltberühmten haben von den Weltvergessenen eigentlich alles übernommen. Es ist nicht der einzige Fall. Es ist Boskovic gegen Newton, ganz ähnlich der kroatische Naturphilosoph oder Naturwissenschaftler Boskovic, wenn man den mit Newton verglichen hat, oder so Leibniz und so weiter. Das kommt immer wieder vor, es kommt in jeder Peripherie in ihrer Selbstdarstellung vor, und da hat Philosophie im Sinn von Philosophiegeschichte jedenfalls eine emanzipatorisch identitätsstiftende Funktion. Und deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt gebracht. Ich unterbreche hier. Haben Sie noch Fragen? Nein, also der Marcus Marzi, der ist mir nur beim Denken untergekommen und in einem Wörterbuch, in einem tschechischen Philosophenwörterbuch, das erst vor kurzem erschienen ist, vor 10 Jahren ungefähr, ist dieses Slovnik, heißt es, glaube ich, Wörterbuch auf Tschechisch. Philosophski Slovnik oder so. Ja, und dieses Wörterbuch, da kommt der Marcus Marzi drin vor, und ich kann das aber nicht lesen. Vielleicht können Sie es mir mal übersetzen. Nein, Tschechisch nicht. Wer kann Tschechisch? Nein? Es ist aber nicht so weit weg vom Slowakischen. Wer kann Slowakisch? Nein? Okay. Also ich kann so viel lesen, dass ich die Buchtitel erkenne, die natürlich bei Marcus Marzi lateinisch waren. Der war offenbar ein Professor an der Karls-Universität im 15. Jahrhundert bereits, also relativ früh. Und sehr viel mehr konnte ich nicht lesen. Das war aber überhaupt ein sehr interessantes tschechisches Philosophenlexikon, ist das, weil da nicht viele Österreicher mehr übrig bleiben, wenn man dieses Wörterbuch gelesen hat. Also im tschechischen Wörterbuch der Philosophen oder Lexikon der Philosophen kommen sie alle vor. Der Sigmund Freud, natürlich der Edmund Husserl, eine ganze Menge von Leuten, praktisch Wien, also das ist ein Telefonbuch der Wiener Wissenschaft. Ja. Die stammen alle aus Mähren und Böhmen und ich weiß nicht woher, jedenfalls nicht aus den Alpen. Gegenden, also die Republik kann man da nicht, man hätte mit dem tschechischen Philosophenlexikon einen guten Blick in die österreichische Philosophie und Wissenschaftsentwicklung des 19. Jahrhunderts, erst im 20. 30. Und da kommt der Markus Marzi eben vor, aber das ist die einzige Quelle, die ich habe. Ich habe auf Deutsch nichts jemals mehr über ihn gelesen. Also auch nicht in der Descartes-Literatur, wäre mir nicht aufgefallen. Nein, das ist, dass ich jetzt, das war, hätte ein Witz sein sollen, dass der Descartes plagiiert hat, das hätte ein Witz sein sollen. Ja? Natürlich hat Descartes nichts plagiiert, war vollkommen unbeeinflusst. Ja. Bitte? Ja. Na, aber das ist ja nur so eine Figur, mir ist die ja so oft begegnet, eben in der österreichischen Wissenschaftsgeschichte, zu der ich mal ziemlich recherchiert habe, in der Selbstdarstellung der österreichischen Wissenschaftsgeschichte, als auch in der afrikanischen Selbstdarstellung. Diese Figur, dass man sagt, wir haben auch einen wie Descartes. Ja? Und möglicherweise noch beim Belzi mit der Draufgabe, der französische Descartes ist eigentlich ein Nachahmer von unserem Marcus Marzi, den aber niemand kennt. Ja? Ja. Und das sind gegen das schreiben wir jetzt an. Diese Figur wollte ich einfügen. Das ist ja auch eine Funktion von Philosophiegeschichte. Und glaube ich auch eine nicht unberechtigte Funktion, dem Mainstream zu sagen, so main seid ihr gar nicht. Ja? Oder main schon, aber nicht ausschließlich. Wir sind auch main eigentlich. So. Gut. Dann bis nächstes Mal.